The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue herbstliche Woche. Heute ist Montag, der 7. Oktober.
I would like to ask everyone to join me in a moment of silence.
Donald Trump ist am Wochenende an den Ort seines Traumas zurückgekehrt und er hat an seinem Status als lebender Mythos gestrickt. Trump trat in Butler auf, im US-Bundesstaat Pennsylvania, also in jenem Städtchen, in dem er vor rund 3 Monaten nur durch ein Glück ein Attentat überlebte. Nach der Gedenkminute sang ein Operntenor live das Ave Maria. In dieser feierlichen Stunde stand dem ehemaligen Präsidenten Elon Musk von Tesla zur Seite. Der reichste Mann der Welt hofft in einer Regierung Trump auf einen Ministerposten und rief der Anhängerschaft zu, sich für diese Wahl auf jeden Fall registrieren zu lassen.
So I have one ask for everyone in the audience, everyone who watches this video, everyone on the live stream. There's one request, it's very important. Register to vote.
Okay. Was für eine Show, aber der Besuch hat für Trump nicht nur wegen des Attentats Bedeutung. Pennsylvania ist einer der Staaten, die ihm einen Wahlsieg bescheren könnten. Und die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Kamala Harris von den Demokraten hat noch nicht dieses Präsidentschaftsrennen, aber sie hat ihr Momentum verloren, so groß der Hype auch war nach ihrer überraschenden Kandidatur. Aber in diesem Wahlkampf geht es um die Stimmen der Unentschiedenen und nicht darum, die Überzeugten zu überzeugen. Es gilt in den 7 Swing States, also jenen Bundesstaaten, die mal so und dann wieder andersrum wählen, genau diese Unentschiedenen für sich zu gewinnen. Und darum hat Trump laut Financial Times allein im Swing State Pennsylvania 187 Millionen Dollar ausgegeben für den Wahlkampf. Und Harris 146 Millionen Dollar. Im Moment sehen die Umfragen in Pennsylvania Trump vorne. 4 Dinge sind es, warum es für Harris derzeit schlechter als für Trump aussieht. Erstens, sie hat kein richtiges Thema. Die Abtreibungsthematik wurde von Trumps Ehefrau Melania geentert, wenn man so will, denn sie hat sich im Vergleich zu ihrem Mann pro Abtreibung geäußert. Harris hat kein Hope and Change Versprechen à la Obama. Für Hardcore-Demokraten ist sie natürlich besser als Trump, für die Unentschiedenen aber nicht unbedingt. Sie ist keine Agentin des Wandels, sondern Teil des Washingtoner Establishments. Zweitens, ihr Running Mate performt nicht ganz so wie der des Gegners. Beim Duell der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten punktete J.D. Vance als smarter, junger, höflicher Republikaner, der auch über Solarzellen sprechen kann.
Number one, you're going to make the economy dirtier. We should be making more of those solar panels here in the United States of America. Some of them are, Tim, but a lot of them are being made overseas in China, especially the components that go into those solar panels.
Tim Walz, der erdige Kumpeltyp und Gouverneur aus Minnesota, wirkt in dem Duell eher fahrig, wenig staatstragend.
October 7th, Hamas terrorists massacred over 1,400 Israelis and took prisoners. Israel's ability to be able to defend itself is absolutely fundamental and ending the humanitarian crisis in Gaza.
Drittens, den linken Flügel ihrer Partei ist Harris dabei zu verlieren. Die umstrittene amerikanische Unterstützung ihrer Regierung für die israelische Armee bei diesem Vielfrontenkrieg erzürnt linke Kreise und sorgt für Proteste an nahezu allen amerikanischen Universitäten. Auch Männer aus der Arbeiterschicht, die früher den alten Kommunisten Bernie Sanders gewählt haben, wählen laut FT jetzt lieber Trump. Naja, hinzu kommen viele arabischstämmige Wähler, erwarten von Harris, von den Demokraten, eine Distanzierung von Netanyahu und seiner Bombardierungspolitik. Aber eine Distanzierung kann und will sie nicht liefern. Viertens, die größte Einzelgewerkschaft der USA, die Transportarbeitergewerkschaft Teamster, hat sie nicht empfohlen. Und warum nicht? Das ist interessant, weil eine interne Umfrage dieser Gewerkschaft bei ihren Mitgliedern ergab, dass Trump deutlich beliebter ist. Er liegt um 25 Prozentpunkte vorn. Die Gewerkschaftsführer haben diese Daten selbst öffentlich gemacht, damit die Demokraten verstehen, warum es diesmal keine Wahlempfehlung für sie gibt. Das ist bitter für Kamala Harris, für die Demokraten, die sich als Partei der Arbeiter sehen. Fazit: Wer gedacht hat, die Kampagne von Harris gegen den schrillen Wüterich Trump wäre ein Selbstläufer, der hat geirrt. Sie hat noch nicht den Wahlkampf verloren, aber eben das Momentum. Und da deutsche Medien nach wie vor sie wie eine Siegerin ins Spe behandeln, dachte ich, das könnte sie am Fuße dieser neuen Woche interessieren. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins Svenja Flasspöhler. Und sie erklärt uns ihre Sicht auf das Thema Streiten.
Aggressionen sind nicht immer nur schlecht, sondern sie müssen sich schon noch artikulieren können.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York erklärt die neuesten Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Na, und dann hören wir von den Katzen aus Bremerhaven, die einen Alarm ausgelöst haben. Und wir gratulieren einer kleinen Weltmeisterin aus Berlin-Neukölln. Debatte, Streit, das Argumentieren, das alles ist Teil des Lebens und auch Teil von Demokratie. Im Bundestag, wo schon 78 der SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Herbert Wehner den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU, Philipp Jenninger, anbrüllte.
Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
Oder auch im Kino wird gestritten wie in der schwarzen Komödie Gott des Gemetzels von 2011.
Wissen Sie was? Dieses ganze Ausdiskutieren, dieses Einsicht zeigen, steht mir ehrlich gesagt bis hier. Wir waren nett zu Ihnen. Wir haben Tulpen besorgt. Wissen Sie, meine Frau verkauft mich als Gutmenschen. Aber in Wahrheit fehlt mir völlig die Geduld für diesen gefühlsduseligen Blödsinn. Ich bin ein richtig fieses, cholerisches Dreckschwein, okay?
Sind wir alle.
Oder auch zu Hause, unter Landsleuten, unter Nachbarn und in der Familie. Frau Dr. Svenja Flasspöhler hat sich mit dem Thema Streiten intensivst beschäftigt. Sie ist Philosophin, sie ist Journalistin und seit 2018 die Chefredakteurin des angesehenen Philosophie-Magazins. Und jetzt ist ihr Buch Streiten im Hansa Literaturverlag erschienen. Darin plädiert die Frau für das richtige Streiten und sie sagt, das richtige Streiten unterscheidet eben zwischen Feindschaft und Gegnerschaft. Was das genau bedeutet, das habe ich mit ihr persönlich besprochen. Hören wir doch mal rein. Einen schönen guten Morgen, Svenja Flasspöhler.
Vielen Dank, guten Morgen.
Helmut Schmidt hat gesagt, dass eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine Demokratie. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, ist das Wort Streit nicht ganz so positiv konnotiert wie bei Helmut Schmidt. Da taucht das Wort Gewalt in der Nähe des Wortes Streit auf.
Ja, also erstmal hat Helmut Schmidt natürlich absolut recht. Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Aber mir scheint, dass gerade dieser Satz manchmal auch gerne so ein bisschen wohlfeil zitiert wird. Ne? Wir müssen wieder lernen zu streiten. Also streiten heißt erstmal, dass Affekte eine Rolle spielen, dass Aggressionen eine Rolle spielen, dass ich den anderen tatsächlich überzeugen und auf meine Seite ziehen will. Und das zeigt übrigens auch schon die Wortgeschichte. Also Streit kommt vom althochdeutschen Strid und das heißt Waffenkampf. Also es geht wirklich um Leben und Tod eigentlich. Und auch im verbalen Streit sprechen wir immerhin noch von Schlagabtausch.
Aber ist das nicht die zivilisierte Form von Gewalt sozusagen? Wir kommen nicht mehr mit den Schlachtrössern, begegnen wir uns nicht mehr, wo wir Pferd auf Pferd und Lanze auf Lanze trifft, sondern es trifft jetzt Argument auf Argument, kann auch wehtun.
Sicherlich. Also der Streit im verbalen Sinne, und genau so verwenden wir das Wort ja heute, ist erstmal ein Zeichen von Pazifizierung, eben auch von Sensibilisierung einer Gesellschaft. Ne? Man streitet eben verbal. Aber da geht's ja schon los. Also klar, man könnte jetzt an Habermas denken, ne? Der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Wir begegnen uns alle so ganz rational am Diskurstisch und tauschen Argumente aus, lassen unsere Erfahrungen außen vor, unsere Affekte und nicken immer verständlich und sagen, ach ja, jetzt sehe ich auch, was du siehst, und dann trifft man sich in einem Konsens. Das ist aber ein kommunikatives Ideal, so nennt das Habermas selber auch. Und mich interessiert eher die kommunikative Realität. Und da ist es ja so, klar, im Streit spielen Argumente eine wesentliche Rolle, aber sie werden eben manchmal auch überspitzt als Polemik. Ja, die Polemik ist eben eine Zuspitzung, da merkt man schon, das ist eine Waffe.
Sie haben ja eine frühkindliche Prägung bei dem Thema, denn das Buch beginnt nicht bei Helmut Schmidt, sondern das beginnt in der Familie und beim Streit in der Familie. Da hat es gescheppert, da war Gewalt im Spiel. Schildern Sie uns das.
Ja, also mich hat tatsächlich interessiert, mich mal diesem ganzen Thema auch von einer sehr persönlichen Seite zu nähern, und zwar von einer Ohnmachtserfahrung eigentlich, die ich als Kind gemacht habe, weil also meine leiblichen Eltern haben sich schon sehr früh getrennt, da wurde sehr viel gestritten, da kann ich mich aber bewusst nicht mehr dran erinnern, weil ich viel zu klein war. Dann hat meine Mutter nochmal geheiratet, mein Stiefvater, da war ich 3, und sie blieben dann 10, 11 Jahre zusammen, und diese 10, 11 Jahre waren geprägt von wirklich heftigen Auseinandersetzungen, die so heftig waren, dass sie körperlich wurden, auch ganz schnell. Übrigens keine MeToo-Geschichte, auch meine Mutter konnte gut austeilen. Aber es war eben so, dass ich oft nachts wach lag als Mädchen und immer dachte, du darfst jetzt nicht einschlafen. Wenn du einschläfst, dann stirbt jemand. Also es war so eine Art Wächterfunktion, die ich hatte, was natürlich auch eine grandiose Selbstüberschätzung war damals. Aber ja, das war meine erste Erfahrung mit dem Streit, und dieser Streit hatte eine Vernichtungsdimension, die der Streit immer irgendwie hat als Potenzial, aber das muss natürlich nicht so sein.
Sie schreiben, der Streit ist nie harmlos, der Abgrund der Vernichtung ist immer da, und Sie beschreiben, wie Sie als Kind dann nicht nur gelegen und gehört haben, was da war, sondern auch wie Sie Angst hatten, dass, wenn es ruhig war.
Ja, genau. Also ich habe mir natürlich einerseits gewünscht, dass jetzt keine Teller mehr an die Wand fliegen, damit ich schlafen kann, und gleichzeitig hatte ich Angst davor, dass es still werden könnte und jemand tot sein könnte. Und das war schon eine, ja, vielleicht doch tatsächlich traumatische Erfahrung auch. Die hat aber eben gerade nicht dazu geführt, was man ja denken könnte, dass ich jetzt so ganz harmoniesüchtig bin und gar keinen Streit aushalte, sondern es hat eher zu einer anderen Haltung geführt. Und der spüre ich in dem Buch eigentlich nach, weil ich streite schon sehr gerne. Und ich würde sagen, der Streit ist sogar für mich ganz notwendig. Und ich bringe das dann am Ende des Buches auf den Satz, ich streite, um bleiben zu können. Also der Streit ist für mich eben tatsächlich das Mittel, um Einheiten überhaupt zu stiften. Aber dafür muss man den Streit eben auf eine sehr bestimmte Weise begreifen und auch leben.
Auch kanalisieren vielleicht, im Griff haben den Streit, dass er nicht eskaliert, nicht zur Gewalt wird. Wir haben ja auch politischen Streit erlebt, der in die Gewalt hinein eskaliert ist.
Richtig. Also genau, ich meine, man muss nur denken an den 6. Januar 2021, ne? Trump, der das Kapitol stürmen lässt, so muss man es ja formulieren. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Modi des Streitens. Es gibt einmal den Streit als Vernichtung. Das meint eben, ich vernichte meinen Gegner. Dann gibt es aber eben eine andere Weise des Streitens. Und das ist die, die ich in dem Buch stark mache. Das ist der Streit als Gegnerschaft. Und das meint eher das, was wir aus dem Sport kennen. Also man spricht ja eben, wenn zwei Fußballteams gegeneinander spielen. Ich habe selber früher sehr viel Sport gemacht. Spricht man ja eben gerade nicht von Feinden, sondern man spricht von Gegnern. Und die Gegner, die wollen einander besiegen. Ja, da sind Affekte im Spiel, Leidenschaften im Spiel. Also auf dem Platz, da geht's wirklich um was. Ja, aber hinterher gibt man sich die Hand. Das heißt, diese fundamentale Verbindung zum anderen wird nie gekappt. Und diese Gleichzeitigkeit eigentlich von Aggression, von Leidenschaft, von Siegeswillen und aber eben einer Verbindung, das ist das, was den Sport eigentlich auszeichnet, und das ist das, was den Streit auch in einem guten Sinne auszeichnet.
Aber den Sport kann ich Ihnen sagen, was den unterscheidet, auch von Ihrer Situation zu Hause und von dem, was wir mit Hamas und Israel, da gibt es einen Schiedsrichter, da gibt es einen, der achtet aber fein auf die Ebene, dass hier nicht Zahn um Zahn gekämpft wird.
Das stimmt, aber trotzdem kann man natürlich natürlich kennen wir alle auch aus eigener Erfahrung, vielleicht auch gerade mit Menschen, die man liebt oder mit denen man gut verbunden ist, kennt man das schon, dass man eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. Und ich glaube, ich habe ein sehr ausgeprägtes Sensorium für diese Grenzüberschreitung von Gegnerschaft in Feindschaft. Und das versuche ich wirklich zu vermeiden.
Ihre Gegner im öffentlichen Diskurs haben dieses feine Gefühl oft nicht gehabt. Ich erinnere den letzten großen Diskurs, den Sie ausgelöst hatten, als Sie, obwohl Sie selber geimpft waren, für die Nicht-Geimpften was getan haben. Ein Plädoyer, eine Fürsprache eingelegt haben und das im deutschen Fernsehen zu einem Zeitpunkt, als der Nicht-Geimpfte das Feindbild war. Und das ist Ihnen ja in diesem Diskurs, in dem Streit nicht gut bekommen. Es wurde ja dann doch sehr toxisch, würde ich sagen, oder?
Ja, das wurde sehr toxisch. Das war die Talkshow, die ausgerechnet Hart, aber fair heißt. Das war aber in dem Zusammenhang nicht sehr fair, weil vier Gegner hat oder vier, man muss es leider so sagen, wahrscheinlich Feinde aus in dieser Sendung plus der Moderator, der damals noch Frank Plasberg war und sehr klar Position bezogen hat.
Das ist doch jetzt gerade in einer Studie, die in der FAZ und
Frau Flaspeler, das bringt mich zu der Frage, ist in dieser Diskussion jede Meinung gleichwertig? Würden Sie sich wünschen, dass in dieser Runde neben Ihnen, Sie sind keine Impfgegnerin, so schätze ich Sie nicht ein.
Nein, ich bin sogar auch persönlich
geimpft. Das wollte ich Sie nicht fragen, aber schön zu hören. Ich bin übrigens natürlich davon ausgegangen.
Hat man ja direkt das Bedürfnis, das zu sagen, um sich...
Nee, müssen Sie gar nicht. Ich habe Sie gar nicht gefragt, aber Sie hatten das Bedürfnis.
Was ihm übrigens, und das darf ich jetzt tatsächlich öffentlich sagen, weil ich neulich sehr lange mit ihm telefoniert habe, was ihm inzwischen tatsächlich leid tut, weil er jetzt heute sehr klar sieht, dass er mich damals völlig zu Unrecht in so eine Verschwörungstheorie-Corona-Leugner-Ecke geschoben hat. Mir ging es aber um was anderes. Mir ging es einfach darum, dass ich mich zum einen dagegen gewehrt habe, dass die allgemeine Impfpflicht alternativlos ist. Und zum anderen habe ich versucht klarzumachen, dass es überhaupt nicht legitim ist, Nicht-Geimpfte als Tyrannen zu bezeichnen oder von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Aber ja, das war zu dieser Zeit unsagbar. Und ich hatte dann nach dieser Sendung tatsächlich, so würde ich das beschreiben und so beschreibe ich es auch in dem Buch, nur die Möglichkeit, stillzuhalten. Also ich konnte eigentlich nichts mehr so richtig sagen, ohne Gefahr zu laufen, mich selber eigentlich als öffentliche Person zu zerstören. Und habe dann wirklich...
Sie waren dicht davor, muss
ja,
man sagen, oder?
Ja, ich habe dann wirklich stillgehalten eine Weile. Und das ist mir, weil ich so wirklich überhaupt nicht gestrickt bin, extrem schwer gefallen. Aber ich habe auch sehr klar gesehen, dass eben entweder man zerstört sich selbst, weil man auf einer unmöglichen Position beharrt, oder was ja auch manchmal passiert, man radikalisiert sich, indem man sich dann mit Menschen verbündet, die einem immerhin noch zuhören, mit denen man aber eigentlich vielleicht gar nichts zu tun haben will, weil sie wirklich schon zu radikal sind. Das war für mich nie eine Option und deshalb habe ich mich im Grunde auf den Rücken gelegt wie ein Tier, das nicht totgebissen werden will.
Also was lehrt uns dann Ihr Buch über das Streiten, Ihre eigene Streitkultur? Was können wir lernen, wie wir mit dem Streit so umgehen können, dass er nicht die ganze Gesellschaft auseinandersprengt, nicht zu einer inneren Auflösung der eigenen Persönlichkeit führt? Wie beschreiben Sie nochmal dieses Streiten, um zu bleiben, haben Sie gesagt?
Ja, und Streit, also wer Feindschaft verhindern will, muss Gegnerschaft zulassen. Und der Streit, in diesem Sinne verstanden als Gegnerschaft, ist eben gar nicht entzweiend, sondern einheitsstiftend. Er stiftet Einheiten, er macht sie überhaupt erst möglich, weil keine Einheit bestehen kann, in der nicht die Differenz Raum hat. Und zwar auch harte Differenzen. Also das würde ich sagen, das ist das, was ich versucht habe in meinem Buch herauszuarbeiten. Den Streit eben auch ein Stück weit von seinem schlechten Ruf zu befreien, schon zu benennen, was er ist, ja. Es gibt diese Gewaltdimension, aber Aggressionen sind nicht immer nur schlecht, sondern sie müssen sich schon noch artikulieren können.
Das ganze Gespräch mit Svenja Flaspöhler können Sie am Wochenende hören, for Pioneers Only. Sie finden den Link dazu in den Shownotes dieses Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Was nichts kostet, ist nichts wert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die neuesten amerikanischen Arbeitsmarktdaten ein Riesenthema. Und unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, hat die Details genau dazu. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Anleger haben mit Spannung auf den neuen Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem die letzten beiden Berichte ja schlechter ausfielen als gedacht und damit die Angst vor einer Rezession wieder größer wurde. Jetzt gab es die Zahlen von September und zur Überraschung von allen fielen die diesmal deutlich besser aus als gedacht. Und zwar konnten im September 254.000 neue Jobs geschaffen werden. Experten hatten nur mit 144.000 gerechnet. Auch die Arbeitslosenquote fiel auf 4,1% nach 4,2% im August. An den Märkten sorgte das für Partystimmung. Die drei großen Indizes konnten am Freitag mit einem deutlichen Plus schließen und schafften es damit auch die komplette Woche im Plus abzuschließen. Jetzt gehen allerdings die Marktteilnehmer für die nächste Notenbank-Sitzung nicht mehr von einer Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt aus, sondern zu fast 100% von einer um nur einen Viertelprozentpunkt. Ganz einfach, weil die Angst vor einer Rezession jetzt gelindert werden konnte.
Alles klar, Anne. Wie sieht diese Woche dann aus? Gib uns bitte einen kleinen Ausblick.
Also der Hauptfokus diese Woche liegt auf den neuen Inflationsdaten von September. Die kommen am Donnerstag vorbörslich raus. Im August lag die Inflation ja bei 2,5%. Jetzt wird erwartet, dass sie im September ungefähr gleich geblieben ist. Wahrscheinlich wird es diesmal auch keine Auswirkung auf die Höhe der nächsten Zinssenkung der Notenbank haben, weil einfach davon ausgegangen wird, dass die Inflation weder deutlich gestiegen noch deutlich gefallen ist. Von der Fed gibt's am Mittwoch auch die Protokolle der letzten Notenbanksitzung. Da hoffen sich die Anleger wieder neue Details zur weiteren Strategie der Fed. Außerdem gibt's einige Auftritte von Notenbankmitgliedern über die Woche verteilt. Und es gibt KI-Events von unter anderem Nvidia, AMD und HP. Und Ende der Woche beginnt dann auch die neue Berichtssaison fürs dritte Quartal mit den Zahlen von JP Morgan, Wells Fargo und BlackRock.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Im feinsten Vorort der Szene-Stadt Paris nennt man ein Haus das Katzenparadies. Wer speist dort von silbernen Tabletts? Natürlich die Aristocat. Wer ist von Adel und hat ein süßes Näschen? Wer trinkt nur Sahne aus zauberhaften Gläschen? Wer lebt dort nach fürstlichem Gesetz? Natürlich die Aristocat.
Dass es nicht nur in Disney-Filmen Katzen gibt, die sich manchmal ziemlich menschlich verhalten. Denn in Bremerhaven sorgten jetzt zwei Katzen für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Denn die Nachbarn hatten gegen nachts um 3 die Ordnungshüter gerufen. Aus der Wohnung nebenan drang nämlich ein nicht mehr enden wollender Lärm. Auch das Klopfen und Rufen der Polizei konnte die Geräuschkulisse nicht stoppen. Niemand machte die Türe auf. Die herbeigerufene Feuerwehr brach daraufhin dann in die Wohnung ein. Und dort angekommen, tja, da staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht. Alle Zimmer menschenleer, nur zwei Katzen. Und mittendrin ein dröhnender, lauter Staubsauger. Den hatten die beiden Katzen offenbar beim Herumtoben angeschaltet. Das Gebläse kannte kein Zurück mehr. Der Einsatz war dann schnell vorbei. Die Beamten schalteten das lärmende Haushaltsungetüm aus und ermahnten die beiden Störenfriede, sich den Rest der Nacht doch bitteschön ruhig zu verhalten. Die Nachbarn waren nicht um den Verstand, aber eben doch um den Schlaf gebracht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Berlin-Neukölln meist nur als Problembezirk gesehen wird. Dabei brachte genau dieser Bezirk jetzt eine Weltmeisterin hervor. Eine Weltmeisterin, die erst 7 Jahre alt ist. Jana geht in die 2. Klasse und hat jetzt die Weltmeisterschaft im motorisierten Schlauchbootfahren für Kinder gewonnen. Die von den Kindern gesteuerten, stabilen Gummiboote sind bis zu 30 Stundenkilometer schnell. Auch wenn es von außen so aussieht, dass ganz allein die Kinder im Boot sitzen, so ist das nicht. Bei jeder Fahrt ist noch eine sogenannte Kielmaus an Bord. Eine erwachsene Person also, die vorne im Boot auf dem Boden liegt und mit ihrem Gewicht dafür sorgt, dass der Kiel unter Wasser bleibt. Noch ist dieser Sport, das Gummibootfahren mit Motor, ein Randphänomen. In Berlin gibt es derzeit etwa 45 dieser Bootpiloten. Und auch bei der Weltmeisterschaft, die in Lettland stattfand, waren die kleinen Kapitäne nur zu sechst. Nicht schlimm, findet die Nummer eins, findet Jana. Denn sie sagt dazu, Zitat, das Schöne ist doch, dass es dann auch leichter ist zu gewinnen. Recht hat sie.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese Woche. Und morgen begrüßt Sie an diesem Mikrofon meine Kollegin Dagmar Rosenfeld, die neue, markante Stimme hier bei uns bei The Pioneer. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.